Willkommen zu Wohngefühl, dem wöchentlichen Podcast von und für die Macher in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Mindset und Know-how von den Experten aus der Branche.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zusammen mit Herrn Alexander Hilge, dem Geschäftsführer der COWO, der größten städtischen Wohnungsgesellschaft hier in Erfurt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Bürger, grüß Sie.
Ja, wir beschäftigen uns heute mit Großwohnsiedlungen. Das ist für viele ein außergewöhnliches Thema. Man denkt bei Immobilien jetzt nicht unbedingt im Siedlungsformat, sondern man hat Straßenzeilen oder Gebäudeblöcke im Kopf, aber so eine ganze Siedlung, das ist gar nicht so gewöhnlich. Wie würden Sie denn eine Siedlung definieren? Ab wann ist für die COWO oder für Sie persönlich eine Siedlung eine Siedlung?
Also wir denken da in der Dimension unserer Stadtteile. Tatsächlich haben wir in Erfurt einige Großwohnsiedlungen, die sozusagen als klassische Elemente des sozialistischen Wohnungsbaus entstanden sind, als es da vor vielen Jahren auch schon mal um die Wohnungsfrage allgemein ging. Für uns sind in einer Großwohnsiedlung wohnen durchaus mal 3.000 bis 5.000 Menschen. Und in diesen Großwohnsiedlungen haben wir dann auch entsprechend große Häuser. Vielleicht kann man da sagen, unser größtes Haus hat immerhin 500 Mietparteien. Das ist eine ganze Wohnscheibe. Da gibt es manchmal schon eine Polizei und einen Ortsteilbürgermeister, wenn man das in einem Dorf sehen würde. Und das ist bei uns manchmal ein Haus.
Unglaublich, diese Dimensionen. Vielleicht gehen wir da eine Nummer näher mit rein. Sie sagen gerade 500 Mietparteien, dann sind das ja 1.000, 1.200, 1.300 Menschen. Also wirklich ein Dorf in einem Haus. Was zeichnet so ein Gebäude besonders aus?
Also es ist unwahrscheinlich komplex und auch echt herausfordernd. Also es sind große Wohnscheiben, 11 Geschosse, die nicht nur lang sind wie vielleicht eine chinesische Mauer, sondern gefaltet, und bei uns heißen die dann Y- oder Doppel-Y-Scheiben, also wenn man von oben drauf schaut. Aber wir haben dort natürlich auch sehr hohen Aufwand in der Bewirtschaftung. Wir haben da mehrere Kollegen als Hausmeister, die unterwegs sind, mehrere Bewirtschafter, die auch dort die Mieter natürlich irgendwie kennen müssen. Es ist eben auch wie in einem kleinen Dorf. Es gibt einen großen Teil Menschen, mit denen kann man ganz gut zusammenleben. Und ab und zu gibt es auch mal vielleicht einen kleinen Unruhestifter, mit dem man mal intensiver ins Gespräch gehen muss.
Sehr interessant. Und bevor wir auf das ganze Quartier gehen, jetzt noch eine Nummer tiefer, gerade über solche große, fast Wohnmaschinen, die wir da haben. Wie organisieren Sie das? Also gibt es da einen Mitarbeiter, der sich spezialisiert auf so ein Gebäude, also so der Hausmeister, der auch gleichzeitig Hauswart ist und für Ordnung sorgt, oder ist da ein Team unterwegs? Also wie kann man so ein Gebäude überhaupt in irgendeiner Art und Weise organisatorisch gut bewirtschaften?
Ja, wir hatten tatsächlich da die letzten Jahre den Ansatz verfolgt, dass unsere Kollegen eigentlich Allrounder sein sollten und vom Telefonanruf, der jeden Tag reinkommt, bis zum Gespräch mit dem Mieter vor Ort alles machen sollte. Davon haben wir uns ein bisschen wegentwickelt und wir sind jetzt echt auf die Quartiersebene runtergegangen. Wir haben kleine Quartiersteams gebildet, in der Regel 5 bis 12 Kollegen, Hausmeister, Sozialbetreuer, Vermarkter, Kundenbetreuer. Wir nennen sie jetzt alle Quartiersmanager, und diese Kollegen betreuen dieses kleine Wohngebiet im Schnitt mit 1.000 bis 1.500 Wohneinheiten. Und die sind nur dafür da. Wir wollen, dass sie vor Ort sichtbar sind, dass sie ansprechbar sind für die Menschen. Und wenn natürlich ein Mieter unsere zentrale Hotline, unseren Kundenservice anruft, dann kriegt er auch jemand. Das ist dann aber tatsächlich eine zentrale Kundenbetreuung.
Wie wichtig ist für Sie und auch für den Mieter, vielleicht gibt es ja einen Unterschied, diese persönliche Komponente, also dass die Menschen in dem Wohnquartier sichtbar sind und auch in solcher Teamstruktur aufgebaut sind? Oder ist letzten Endes einfach die technische Lösung, die Immobilie funktioniert, es wird warm, das Wasser ist da, also die ganzen Rahmenbedingungen passen? Also ist mehr so die technische Komponente wichtig für den Mieter?
Ich würde sagen, es ist fast ein Generationenthema. Also wir merken natürlich, dass unseren älteren Mietern es unwahrscheinlich wichtig ist, einen persönlichen Kontakt zu haben. Ein junger Mieter, der vielleicht gerade in der Ausbildung ist oder eine Familie gegründet hat, ist vielleicht auch digital affiner. Der ist eher für die digitalen Prozesse empfänglich. Aber uns geht es auch darum, dass wir versuchen, die Menschen so lange wie möglich im Quartier in der Wohnung zu halten. Ehrlicherweise ist jeder Wohnungswechsel, der nicht passiert, ein guter, nicht vorhandener Wohnungswechsel. Und wir möchten eigentlich, dass auch ältere Mieter so lange wie möglich in den Wohnungen bleiben. Und deswegen brauchen wir auch die Präsenz vor Ort, das Gesicht, wo man sich hinwenden kann und vielleicht auch mal 10 Minuten über Sachen redet, die gar nichts mit der Wohnung zu tun haben.
Haben Sie dann auch eigene Büros in den Quartieren, die dann auch regelmäßig besetzt sind? Oder ist in jedem Gebäude quasi so eine Dependance?
Wir hatten eine Weile lang eigene Kundenzentren in den Quartieren. Davon sind wir mit Corona und Homeoffice sind wir wieder weggegangen. Aber tatsächlich gibt es in unseren Häusern, haben wir immer noch die alten Mieterbüros, die Ansprechstellen haben wir. Und meine Kollegen nutzen das auch wieder, sag ich mal, durch die Hintertür und sind dort in der Regel 2 Tage in den Quartieren vor Ort, um auch diese persönliche Note am Ende reinzubringen.
Bleiben wir noch ein bisschen auf der Mieterebene. Mit welchen Problemlagen haben Sie vorwiegend zu tun? Was brandet da so alles auf eine kommunale Wohnungsgesellschaft mit ein, die ja auch so anfassbar ist? Viele Mitbewerber sind ja nur über Telefon erreichbar und dann kommt mal jemand mit einem Bulli vorgefahren, der fährt dann auch schnell wieder weg. Sie sind ja dadurch, dass Sie so präsent sind, auch kontinuierlich wahrnehmbar und sicherlich auch höher frequentiert. Was sind so die Themen, die Ihren Mitarbeitern da so begegnen?
Also es ist sehr bunt gemischt. Also mal angefangen davon, dass das Haus als Haus funktionieren muss und dass irgendwie ein Wasserrohrbruch entsteht und ehrlicherweise eine Großwohnsiedlung auch technisch nochmal ein Stückchen anspruchsvoller ist, ein großer Plattenbau als ein 5-geschossiges Haus. Wir haben alle Anfang der 90er viel Geld in die Hand genommen als Wohnungsgesellschaften und diese Bauteile kriegen jetzt einfach Alterserscheinungen. Das macht es schon mal aufwendig sozusagen in der technischen Bewirtschaftung. Daneben ist es eben, wenn in so einem Haus, ob es jetzt 200, 300 oder 500 Menschen sind, die da leben oder noch mehr, ist die ganze Frage des sozialen Zusammenhalts wichtig. Da gibt's natürlich Vandalismusspuren, da gibt's Menschen, die tragen ihre Fahrräder quer durchs ganze Haus mit den Spuren an den Hauswänden bis in die Wohnung im 8. Stock oder im 11. Stock. Das gefällt dem Nachbarn vielleicht nicht und neben Lärmthemen. Manche reden ja heute auch davon, dass man wieder zu einfachen Bauformen zurückkommen soll. Das ist im klassischen sozialistischen Plattenbau schon damals der Fall gewesen mit relativ dünnen Wänden, nicht so optimalem Schallschutz. Und das merkt man da durchaus. Und wo viele Menschen zusammenleben, knoscht's auch mal. Und das haben wir entsprechend ja auszuhalten und auch irgendwie zu moderieren an der Stelle. Insofern managen wir ein bisschen weit auch Zusammenleben im Quartier. Deswegen sind wir gar nicht so sehr Hausverwalter, sondern irgendwie Lebensgemeinschaftsbetreuer. Und wir haben ehrlicherweise auch einen großen Fokus auf sozialer Betreuung. Und wir haben in jedem Quartier einen Sozialbetreuer. Die sind teilweise selber mit Migrationshintergrund, um auch die Sprachen der Menschen vorzusprechen, die vielleicht auch in den letzten Jahren zu uns gekommen sind. Und so helfen wir uns alle untereinander aus und auch um da das Zusammenleben zu fördern.
Es ist ein Personality-Podcast, also geht es auch um die Personality von Alexander Hege. Wie gucken Sie persönlich darauf, dass Sie Chef von einem Unternehmen sind, was so eine starke soziale Auswirkung hat? Und Sie haben ja gerade von eben gerade ganz basalen menschlichen Bedürfnissen gesprochen. Macht das was mit Ihnen? Ist das für Sie speziell bedeutsam?
Ja, absolut. Für mich steht grundsätzlich der Mensch im Mittelpunkt bei der Tätigkeit. Ich habe hier angefangen bei der Coro vor gut 5 Jahren. Und ich habe meinen Kollegen relativ schnell mitgegeben, dass für mich das Mieten nicht hinter der Wohnungstür anfängt, sondern für mich fängt das Mieten schon vor dem Gebäude draußen an. Ich bin ein Verfechter davon, dass ein Mensch sich so fühlt, wie sich seine gesamte Umwelt anfühlt. Und wenn wir ein Produkt, ein Haus, eine Wohngemeinschaft anbieten, in der man nicht gerne wohnt, brauchen wir uns nicht wundern, wie der Mensch da drinne mit den Häusern umgeht. Insofern finde ich, wir müssen an vielen Stellen vielleicht auch noch ein Stückchen mehr investieren in Großwohnsiedlungen, als das in einer Gewinn- und Verlustrechnung am Ende vertretbar ist. Denn nur so werden wir diesen Zusammenhalt in den Quartieren tatsächlich halten können. Und diese Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und sozialem Zusammenhalt, die ist mir unwahrscheinlich wichtig. Und das treibt mich an, denn ich möchte da stabile Quartiere haben.
Nun könnte man ja sagen, dass das eine Aufgabe der Stadt ist oder der Kirchen oder der vielleicht auch Gewerkschaften, also Institutionen, die sich sehr menschenbezogen organisieren, während wir in der Wohnungswirtschaft eigentlich die Immobilienseite machen sollten. Was entgegnen Sie denen, dass Sie jetzt als Wohnungsunternehmen doch so eine soziale Komponente als Mitaufgabe definieren?
Also erstens sind wir, glaube ich, genau der Mittler, der genau auf diesem Scharnier sitzt. Und wenn wir einfach nur sagen, uns geht's nur ums Haus, ich glaube, dann erfüllen wir unsere Aufgabe, zumindest mal aus der Perspektive einer kommunalen Gesellschaft, erfüllen wir die nicht richtig. Als kommunale Gesellschaft sind wir eben auch Teil der Stadt. Wir sind Stadt. Ich kann nicht sagen, ach, da kümmert sich jetzt die Gesellschafterin drum, weil ehrlicherweise die Menschen, die im Rathaus sitzen, sind auch nicht so nah dran, weil sie einen ganz anderen Fokus in ihrer Tätigkeit haben. Vor Ort sind wir als Wohnungsgesellschaft und wir müssen auch die Bedürfnisse der Menschen übersetzen, vielleicht manchmal in Verwaltungsdeutsch, und auch unsere Gesellschafterin mitnehmen. Und das ist meine Aufgabe als Geschäftsführer, auch da mit einer strategischen Planung, mit strategischen Zielen mit der Gesellschafterin ins Gespräch zu kommen und zu sagen, liebe Stadt, lasst uns doch demnächst noch mal mehr auch in Großwohnsiedlungen draufschauen. Und das ist ein Punkt, den ich genauso gerade mache. Wir sind hier in Erfurt, wir können hier aus dem Fenster schauen. Die Krämer Brücke ist hier in Sichtweite. Ein mittelalterlicher Schatz, den wir als Stadt Erfurt haben. Und wir haben 30 Jahre lang hier viel Geld ausgegeben, um eine tolle Altstadt zu haben. Ich liege seit mehreren Monaten unserem Stadträten, auch dem Oberbürgermeister in den Ohren. Ich sage, Leute, wir müssen den Fokus jetzt auf die Großwohnsiedlung legen. Die Altstadt ist wunderschön geworden, aber jetzt ist Zeit für andere Ortsteile. Und das ist aus meiner Perspektive eine Aufgabe für die nächsten 30 Jahre, eben auf die großen Quartiere zu schauen.
Wenn Sie so berichten über die soziale Verantwortung und so wie Sie auf den Mieterservice, trifft es ja noch gar nicht mal. Es geht ja nicht um Service, sondern es geht um Mieterverständnis und auch Mieterhilfe. Schauen, haben Sie da Erinnerungen an so ein, zwei Erlebnisse, die darauf einzahlen, wo Sie bewegt waren, was Sie in irgendeiner besonderen Art und Weise auch betroffen gemacht hat, was es für einen Unterschied macht, wenn ein Unternehmen unterstützt und hilft versus man es einfach ignoriert und die Leute hinter der Wohnungstür quasi auf sich selbst stellen lässt?
Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Episoden. Ich gebe ja zu, ich bin selber so ein Großwohnsiedlungskind.
Interessant, ja.
Ich bin in Häusern der Kobo groß geworden als kleiner Junge. Manches Haus gibt's heute schon nicht mehr. Ich hoffe, die haben das nicht wegen mir abgerissen. Aber tatsächlich ist ein Haus, in dem ich mit 6 Jahren gewesen bin, wo ich eingeschult wurde, gibt's heute nicht mehr. Das ist in den letzten Jahren dann durch Abriss rückgebaut worden. Und insofern weiß ich das, wie sich das anfühlt, in so einem Plattenbau zu leben. Wir waren ja damals auch alle froh, dass wir einziehen konnten. Wir kamen teilweise eben aus Altbauten, die in einem schlechteren baulichen Zustand gewesen sind. Und viele Menschen haben diese Gemeinschaft, die es gegeben hat vor 30, 40 Jahren, die vermissen sie heute. Und wenn man ins Gespräch kommt, bei manchen Mieterfesten treffe ich dann Mieter, die wohnen schon 50 Jahre, die sind im Erstbezug mal eingezogen in so einem Plattenbau. Und die berichten genau von diesem Zusammenhalt in der Hausgemeinschaft und sind traurig, wenn heute eben manch einer tatsächlich sich hinter der Tür verschließt und gar nicht mehr zu sehen ist. Diese Gespräche, die zeigen mir eigentlich, wie wichtig das ist, diese soziale Komponente unbedingt auszukitzeln.
Gibt es so eine praktische Erinnerung, jetzt nicht nur in Ihrem eigenen Leben, sondern die Sie wahrgenommen haben, wo Mieter sich besonders ja vielleicht auch mal positiv geäußert haben? Also gibt es auch mal eine Resonanz aus der Mieterschaft drauf?
Ja, unbedingt. Ich war vor kurzem bei einem Fest, da haben wir das 50-jährige Bestehen des Hauses gefeiert. Und haben Mieter eine Chronik mitgebracht und haben sozusagen die letzten Jahre auch dokumentiert mit Fotos, was dort eben alles vorhanden gewesen ist und wie man auch gemeinsam gefeiert hat und wie viele Menschen dort auch entsprechend gewohnt haben. Wir haben viele Kollegen, die heute bei der Kobo sind, gesehen, wie sie vielleicht noch vor 30 Jahren ausgesehen haben. Das ist dieses lebendige Zeugnis von Gemeinschaft und Zusammenhalt, was wichtig ist. Und ehrlicherweise sehe ich aber gleichzeitig bei diesen Festen, es ist dann eine Biertischgarnitur, ein Tisch, an dem sitzen noch 8 ältere Herrschaften. Und die sitzen da alleine und ein Tisch weiter sitzt aber schon ein ganz neuer Teil einer Hausgemeinschaft, viel jünger mit Kindern. Ich glaube, es wichtig ist, dass man diesen Funken irgendwie zum Überspringen bringt, dass sie das genauso als Gemeinschaft auch wahrnehmen.
Also das, was Sie berichten, kann ich 1:1 nur auch aus meiner Einschätzung unterstützen. Ich sehe es genauso. Wir sind ein Stück weit Moderator der Hausgemeinschaften und dieses Zusammenführen unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher Lebenswelten, unterschiedlicher Kulturen ist ein Riesenfaktor für den Erfolg, dass unsere Gesellschaft auch resilienter wird gegen ganz viele äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Corona. Also das hat ja auch keiner daherkommen sehen und dann waren plötzlich Hausgemeinschaften eine ganz wichtige Basis. Man hat eingekauft füreinander, man hat sich unterstützt. Man hat zugesehen, dass wenn Leute krank waren, man die auch zum Arzt hat bringen können. Also will heißen, Wohnungswirtschaft zeigt sich doch hier deutlich großformatiger als nur Immobilienmanager. Und das ist doch, finde ich, auf der anderen Seite auch eine sehr befriedigende Aufgabe. Und ich würde an der Stelle den Gedanken auch weiterentwickeln wollen auf die Partner, die man dafür braucht. Denn wir sind ja mit Kirchengemeinden vor Ort ausgestattet. Dann gibt's Diakonien, also die ganzen Träger, sozialen und karitativen Trägerschaften. Wie schauen Sie auf diese Akteure? Sind die hilfreich? Könnten die mehr machen? Muss man die aktiv quasi mit einbinden? Oder wie ist hier in Erfurt die Situation mit diesen sozialen Partnern?
Also da haben wir ein ganz breites Netzwerk. Also wir sind mit ganz vielen verschiedenen Vereinen hier unterwegs. Also gibt es von Nachbarschaftshilfen, Haushaltshilfen, Hausaufgabenunterstützung für Kinder und Jugendliche. Sportvereinen sind wir unterwegs, die wir auch entsprechend sponsern. Also im Sinne von, die bekommen bei uns vielleicht einen Raum im Wohngebäude, wo sie ihre Tätigkeit machen können, zu einem sehr kleinen Mietzins oder eben nur für die Nebenkosten am Ende, die sie bezahlen müssen. Weil wir natürlich wollen, dass diese Unterstützung, die in die Hausgemeinschaft hineinwirkt, dann auch tatsächlich bei uns stattfindet. Und das machen wir mit unterschiedlichen Akteuren in allen Wohngebieten in der Stadt Erfurt. Wir sind jetzt dazu übergegangen, hier zum Beispiel in Erfurt mit den Kattel-Basketball-Löwen, die wir haben, eine Partnerschaft einzugehen, die vor Ort in den Großwohnsiedlungen Basketball anbieten für Kinder, wo ich immer sage, ein Ball, der nicht durch die Hausgänge geschossen wird oder gespielt wird, ist ein guter Ball. Dann eben vielleicht auch das als Aktivität. Denn wir merken auch so Segregationsthemen. Also wir haben Kinder und Jugendliche, die schaffen es nicht mal mehr, aus ihrer Großwohnsiedlung herauszufahren. Also sie sind im Erfurter Norden. Und wenn das Angebot für Sport im Erfurter Süden ist, nutzen sie das nicht, obwohl sie vielleicht nur 20 Minuten mit der Straßenbahn fahren müssten. So sind wir also dahin gekommen, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir den Sport eben ins Quartier bringen. Das klappt mit vielen Partnern sehr gut. Wir haben so Angebote mit Fußball. Ja. Wir haben es, wie gesagt, hier mit dem Basketball. Wir haben auch mit dem Leichtathletikverband hier in Thüringen mal Projekte gestartet, um Kinder an die Leichtathletik ranzuführen. Und man muss es immer wieder versuchen, da einfach einen Punkt zu setzen. Und das machen unsere Kollegen aus den anderen Wohnungsgesellschaften hier in Erfurt, machen das ganz genauso. Und das ist völlig egal, ob das eine Genossenschaft ist, die solche Angebote hat, oder vielleicht auch ein großer Konzern wie die TRG, die genau solche Angebote im Erfurter Süden setzt. Also da sprechen wir eigentlich alle die gleiche Sprache.
Nun haben Sie 12.500 Wohnungen mit der COWO und mit Sicherheit auch eine Menge Mitarbeiter, organisatorisches, Investitions-, Steuerthemen und als Geschäftsführer zu tun. Wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit können Sie mit dem Themenbereich, den Sie gerade beschrieben haben, denn verbringen?
Ehrlicherweise viel zu wenig aktuell. Ich müsste eigentlich irgendwie 20-30% meiner Tätigkeit dafür sozusagen aufwenden. Aber ich glaube, strategische Steuerung und strategische Planung, das ist ja so ein permanenter Prozess auch von Wandlung und Transformation, durch den man hindurchgeht. Und wir machen das hier bei der COWO seit 5 Jahren mittlerweile gemeinsam. Wir haben einen gemeinsamen Strategieprozess gestartet und auch da diesen Quartiersansatz gemeinsam entwickelt und verfolgt. Und im letzten September haben wir diesen Schwenk auch vollzogen, dass wir uns auf die Quartiere als maßgebliche Steuerungskomponente eigentlich einlassen. Und das machen wir sukzessive. Jetzt gerade, kurz bevor wir hier gesprochen haben, bin ich aus dem Planungsgespräch für die Quartiersplanung rausgekommen. Das ist gerade mein aktuelles Wochenthema. Insofern passt das eigentlich wunderbar rein.
Sieht das die Stadt auch so? Sie sind ja zu 100% im Eigentum der Stadt Erfurt. Nehmen Sie diese Wertschätzung dessen, was da auch über das Bauliche hinausgehend geleistet wird, wahr?
Ja, Wertschätzung auf alle Fälle. Es ist auch eine gewisse Erwartungshaltung natürlich auch da. Ich glaube, wir kommen in der Stadt Erfurt aus so einer Phase, wo wir vielleicht als kommunale Gesellschaft oder auch die eine oder andere Genossenschaft, vielleicht waren wir ein Stückchen zu langsam. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, das muss man ganz kritisch sagen, vielleicht auch manchen strategischen Moment verpasst für die Investitionen. Wir wissen ja alle, dass Zinsen aktuell teurer werden. Und vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten vor 5 Jahren was gebaut oder vor 3 Jahren, als jetzt darüber nachzudenken. Aber es hilft uns ja nichts, immer nur nach hinten zu schauen. Wir schauen dann nach vorne und wir verstehen uns aber auch als Impulsgeber. Also ich sag mal, die Stadt ist für uns jemand, mit dem wir da auf Augenhöhe diskutieren und unseren Input auch reinbringen und auch da gut darstellen können, was wir da für wichtig halten. Und wir stoßen da im politischen Raum auf so offene Ohren.
Gehen wir zurück zu den Quartieren, wo wir eben schon waren, und wenden uns mal mehr so der technischen Aufgabe zu. Es ist ja immer interessant, so in die Keller zu schauen, zu sehen, was da an Haustechnik so alles mit dabei ist. Man glaubt ja gar nicht, was an Feuerlöschrohren notwendig ist, Sicherheitseinrichtungen, die notwendig sind, die ganze Technik für die Aufzüge. Die Großwohnsiedlungen, so wie ich sie hier in Erfurt erlebe, sind ja sehr technologisch, weil halt die Hochgeschossigkeit auch bei einer Immobilie nochmal eine ganz besondere Herausforderung bringt. Wir reden ja nicht über schöne Viergeschosser, sondern über ein Gebäude mit großer Höhe. Und wenn Sie da so drauf schauen, ist das eine im Grunde für jedes Wohnungsunternehmen, was mit sowas ausgestattet ist, auch finanzielle Erblast?
Das kann man, glaube ich, so tatsächlich stehen lassen. Das ist eine Erblast, denn es ist unwahrscheinlich aufwendig, so eine Großwohnsiedlung oder so ein Hochgeschosse auch zu betreiben. Wir stehen aktuell davor, Strangsanierungen vorzubereiten. Und ehrlicherweise, jede Strangsanierung in einem Fünfgeschosse ist mir lieber, weil die kann ich relativ simpel durchtakten. Da wissen wir, wie das funktioniert. Aber im Hochhausbau unwahrscheinlich komplizierter. Also was Brandschutzanforderungen angeht, etc. pp. Wir planen es gerade an einem 17-Geschosser. Der hat per se nur ein Treppenhaus. Das ist ein Sicherheitstreppenraum. Er muss trotzdem an die aktuellen Anforderungen dann umgebaut werden. Und in dem Augenblick, wo ich auch nur eine Tür herausbaue und vielleicht 2 Wochen lang nicht wieder eingebaut habe, ist das Gebäude eigentlich brandschutztechnisch so nicht betreibbar. Und ich muss eigentlich dafür sorgen, dass die Leute ausziehen. Das macht es unwahrscheinlich aufwendig für die Kollegen, aber nichtsdestotrotz ist es ja eine Aufgabe, die wir machen müssen und der wir uns am Ende auch stellen. Aber was ich gut sagen kann, also so ein 17-Geschosser oder ein 16-Geschosser, das sind die Punkthochhäuser, die betreiben sich für uns auch so eine Bewirtschaftung immer ganz gut, weil der hält der Fahrstuhl auf jeder Etage. Ungemein schwieriger sind die 11-Geschosser. Der hält der Fahrstuhl nur auf jeder dritten Etage. Dann gibt's so Verteilergänge und dann geht man sozusagen nach links und dann geht man nochmal 2 Treppen hoch oder 2 Treppen runter. Die sind unwahrscheinlich komplex. Da wünsche ich mir manchmal, ich hätte ein paar weniger oder ich hätte irgendwie vielleicht 4 Etagen weniger, damit es kein Hochhaus mehr ist. Und vielleicht muss man da manchmal auch tatsächlich mit Architektur antworten auf solche Fragen und auch mal Maßnahmen ja unternehmen und die Gebäude einfach in eine neue Zeit transferieren.
In die neue Zeit transferieren würde ja auch heißen, sie energetisch aufzurüsten, sprich das Klima- und CO2-Thema zu beantworten. Wie geht das? Wie gehen Sie das an?
Da muss man ein bisschen auf die Bautypen schauen. Ein ganzer Teil der Plattenbauten sind damals schon gedämmt gewesen.
Das heißt ja, dass die Platte im Osten gar nicht so schlecht sei.
Nein, genau. Das ist tatsächlich so, wenn wir auf unsere Energiebilanz schauen, also auf den klassischen Energieausweis, den man kriegt für seine Wohnung, dann schwanken die Plattenbauten zwischen Kategorie B und D, je nach Baujahren. Diese Platten, das sind sogenannte Dreischichtplatten. Da gibt es sozusagen eine innere, die man von der Wohnung aus sieht. Dann kommt ein Zwischenraum, da wurde damals schon 6 Zentimeter Steinwolle eingelegt. Wenn die gerade nicht verfügbar war, war es auch mal Styropor oder wenn es das nicht gab, eine Sauerkrautplatte, kennt vielleicht noch der ein oder andere. Und dann gab es außen eine sogenannte Wetterschale, das ist das, was man von außen sieht, meistens irgendwie rosa oder grün gestrichen. Diese haben natürlich schon energetische Vorteile, diese Platten, deswegen muss man die gar nicht immer dämmen. Manchmal sagt man sich, Mensch, warum haben die da eigentlich nicht investiert und keine Dämmung dran gemacht? Da muss man ehrlicherweise gestehen, dass das manchmal gar nicht notwendig ist. Wichtiger ist es, sich den Fugen zwischen den Platten zu widmen, damit man die ordentlich sozusagen abdichtet, denn da geht die Energie drinne verloren. Aber die Details muss man anschauen. Wir sind eher dabei zu sagen, wir müssen uns an die Heiztechnik ran, an die Lüftung. Man kann auch in einem Plattenbau eine Wärmerückgewinnung in eine Lüftung einbauen und man kann auch die ganzen Heizungen, die da drinne sind, tatsächlich intelligent steuern. Wir haben das vor 2 Jahren mal gemacht und wir haben wirklich 30% Energie einsparen können, nur indem wir die Pumpen im gesamten Gebäude intelligent gemacht haben, dass die miteinander reden. Und wenn eben der eine Strang gerade keine Energie braucht, macht man die Pumpe halt zu und gibt dafür dem anderen ein bisschen mehr Energie. Und das insgesamt funktioniert das System nachher sehr gut.
Bevor wir bei der Haustechnik noch weitergehen, muss ich unseren Zuhörern schon noch zurufen, dass wir, wenn wir über Osten und Westen reden, das nicht tun aus der heutigen Sichtweise. Dann würde ich Ihnen nämlich eher sagen, ich bin in Mitteldeutschland und nicht in Ostdeutschland. Aber bei Bauprojekten ist es noch Ost und West, denn wir sehen, und wir haben als GmbH auch Plattenbauten natürlich in Frankfurt oder in Kassel oder in Darmstadt, dass das eine komplett andere Qualität hat und dass es damals tatsächlich einen Ost-West-Unterschied gab, nicht nur bei den Autos, sondern auch bei den Immobilien. Deswegen nicht falsch verstehen, Deutschland ist ein Deutschland und kein Ost- und Westdeutschland. Das ist jetzt bei der Immobilie eine Ausnahme. Nichtsdestotrotz zurück zur Haustechnik. Sie haben es gerade beschrieben. Heizung ein Riesenthema, Aufzüge, das ganze Thema Brandschutz spielt eine Rolle. Wie haben Sie das organisiert? Machen Sie es mit eigenem Personal? Haben Sie Externe, die das begehen? Also man muss ja die Verkehrssicherung ganz weit oben ansetzen.
Ja, sowohl als auch. Wir haben uns eine ehrlicherweise eine ziemlich große eigene technische Abteilung gegönnt. Also da muss ich schon sagen, sind wir höchstwahrscheinlich im Branchendurchschnitt, haben wir da höhere Bewirtschaftungskosten als der ein oder andere. Es sind aber auch viele junge Kollegen, die von Fachfirmen hereingekommen sind, die so diesen inneren Antrieb haben. Ja, ich will hier wirklich noch zeigen, wie man das auch gut machen kann. Und die Kollegen denken bei uns die Gebäude manchmal auch von Grund auf einfach neu. Und so entstehen eben auch tolle Projekte wie bei der Heizungsautomatisierung. Ich weiß, die GWH hat ja selber tolle Produkte da im Angebot und wir haben auch 2021 angefangen, Gebäudeautomation nochmal völlig anders zu denken. Also auch wirklich mit einem digitalen Prozess dahinter. Ich weiß, Kollegen schrauben daran, wie wir sozusagen die Daten auch durch KI so auswerten können, um bestimmte Fehler von vornherein auszumerzen oder da auch Entwicklung zu erkennen. So helfen wir am Ende auch dem Mieter, dass er in seinem Portemonnaie vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro übrig hat. Denn tatsächlich ist die Frage, wie viel Miete kann ich eigentlich bezahlen, natürlich auch eine soziale Frage.
Bevor wir zum Abschluss des Gesprächs kommen, noch eine letzte Ebene so rund um das Quartier. Und das ist der Umgang mit den unterschiedlichen Eigentümern, die wir dort haben. Wenn wir ja allein Herrscher des Straßenzuges wären, dann kann man natürlich sehr abgestimmt dort auch eine Entwicklung stattfinden lassen. Aber man kennt das. Andere Eigentümer widmen sich nicht so intensiv um die Immobilie, sind bei der Belegung auch nicht sensitiv. Wie gehen Sie mit der Situation um, unterschiedliche Eigentümer Gruppen zusammenzubringen und damit eine gewisse Wirkungskraft auch auf der Eigentümerebene fürs Quartier zu erschaffen?
Ich bin eigentlich sehr froh, dass wir in Erfurt da eine gute Gemeinschaft haben, von den großen Wohnungsunternehmen und den, die wir auch im Verband da am Ende zusammen vereint sind. Und in den Großwohnsiedlungen teilen wir uns das natürlich ein bisschen auf. Und wir sprechen da auch immer die gleiche Sprache. Also mein Kollege Kittel von der WBG Erfurt, der saniert oder plant gerade im Nachbargebäude auf dem Herrenberg ein Punkthochhaus. Wir wollen das Gleiche sozusagen kurz da aufmachen. Und wir reden dann auch darüber, auf welche Strategien man da entsprechend verfolgt. Wir sprechen auch darüber, wie sich die Genehmigungsbehörden mit den verschiedenen Themen auseinandersetzen, damit wir da auch alle in die gleiche Richtung gehen. Das braucht man auch. Und das ist ja das Schöne in der Wohnungswirtschaft, dass wir eigentlich alle auf Augenhöhe miteinander umgehen und dieses Thema Konkurrenz gar nicht so sehr aufkommt. Und tatsächlich da eher den Mieter und auch das Quartier in den Mittelpunkt stellen. Also für Erfurt ist das für mich immer eine perfekte Angelegenheit.
Ja, wenn wir sagen, es ist ein Personality-Podcast, dann müssen wir auch noch ein bisschen mehr Personality von Alexander Hege sehen. Wie sind Sie in die Branche gekommen, Herr Hege? Was hat Sie verschlagen an die Spitze eines Wohnungsunternehmens?
Ha, das ist verschlungene Wege am Ende der Tage. Bevor ich Geschäftsführer geworden bin bei der COWO, war ich tatsächlich bei der Stadt Beigeordneter für Stadtentwicklung.
Auf der dunklen Seite?
Auf der dunklen Seite der Macht. Nein. Auf der gleichen Seite, auf der hellen. Ja, tatsächlich, ich bin von Haus aus eigentlich Jurist und ich habe viele Jahre in der Kanzlei gearbeitet, die zu dem Big Four gehört hat, damals in Leipzig, und wir haben viele Kommunen beraten und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich so viel Know-how, was auf der kommunalen Seite da ist, warum die so viel Beratungskompetenz eigentlich brauchen, und irgendwann habe ich gesagt, okay, dann wechsle ich die Seite und bin zur Kommune gegangen und habe viele Jahre dort in der Verwaltung gearbeitet, bin da sukzessive sozusagen nach oben gespült worden, scheinbar habe ich das eine und andere richtig gemacht und war dann 6 Jahre lang Beigeordneter für Bau und Verkehr. Und daher vielleicht auch so ein bisschen dieser innere Antrieb zu sagen, dass es insgesamt doch eine gesamtstädtische Angelegenheit ist, wie man Wohnungsbau betrachtet. Ja, als mein Vorgänger dann in den Ruhestand gegangen ist, habe ich beim OB gefragt und bei den Ratsfraktionen, ob das nicht ein Thema ist, was ich weiter bearbeiten darf. Und so bin ich bei der COWO gelandet.
Interessanter Weg aus der Politik in das Unternehmertum, denn das ist es ja letzten Endes, ein Wohnungsunternehmen unternehmerisch zu führen und sozial zu führen, ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, beides übereinander zu kriegen. Und Sie haben vorhin schon gesagt, die G&V muss stimmen, aber auch die Sozialbilanz muss stimmen. Wie, das wäre meine letzte Frage, wie halten Sie sich thematisch fit? Es tut sich ja unheimlich viel in der Branche. Wir reden alle nur noch über KI und digitale Prozesse. Sie haben eben gerade gesagt, wir müssen die Heizung digital optimieren. Man spricht auch noch über Architekturanmutung und Design, Ästhetik im Städtebau. Also eine riesenbreite Palette. Haben Sie viele, viele Fachbuchstapel um Ihr Bett stehen? Oder was ist so Ihre Methode, sich fit zu halten bei dem, was alles bei Ihnen an Know-how vorhanden sein muss?
Ja, Fachbuchstapel vielleicht auch. Ich glaube, das letzte Buch, was ich geschenkt bekommen habe, war das zur Geschichte der neuen Heimat. So viel zum Thema Geschichte der Plattenbauten in Ost und West. Aber ist grundsätzlich schon das Thema Architektur und Stadtentwicklung, was mich seit langer Zeit eigentlich umtreibt und was ich ehrlicherweise auch ein Stückchen mit lernen durfte durch meine Tätigkeit vorher bei der Stadt. Jetzt ist es ehrlicherweise viel der persönliche Austausch und der Fachaustausch auch über die Verbände in der Wohnungswirtschaft. Ich habe das selten erlebt, dass man tatsächlich so einen freien Umgang mit Wissen und Informationen im Unternehmertum hat, wie wir das in der Wohnungswirtschaft haben. Wir haben alle keine Angst davor, anderen unser Wissen weiterzugeben oder auch mal zu sagen, hier ist was völlig in die Hose gegangen, mach das lieber nicht. Diese Offenheit im Wissenstransfer und vielleicht auch sozusagen von den Sachen, die schiefgegangen sind, Das ist, glaube ich, der große Vorteil, den die Wohnungswirtschaft bietet. Das lernt man beim GDW, das kann man beim AGW mitnehmen, bei vielen anderen Fachveranstaltungen. Und das ist auch was, wo ich ehrlicherweise mein Wissen rausziehe. Und was es einem immer ermöglicht, auch als Quereinsteiger gut anzukommen.
Schön. Ja, dann danke für das geistreiche Gespräch. Das war eine Tour de raison über die unterschiedlichsten Komponenten, sowohl unternehmerischer Arbeit in der Wohnungswirtschaft als auch der Quartiersentwicklung. Danke Ihnen und an unsere Zuhörer der Hinweis, dass wir uns freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren und natürlich auch stark Werbung dafür machen. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Jetzt aber erstmal danke, Herr Hege, für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Bürger.
Das war Wohngefühl, ein Podcast der GWH Immobilienholding. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie mögen, hören wir uns kommenden Dienstag wieder.